Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und hatte im November 2022 in der Halle der Helden in Machtrenk einen Workshop zum Thema Podcasting gegeben. Es wurde das Phänomen Podcast näher beleuchtet und mit den Erfahrungen, welche ich in den letzten Jahren durch das Produzieren des Drachentöter-Podcasts und dem Schneiden des Lobhasters-Podcasts, Spoiler Alert, sammeln durfte, ergänzt. Der Höhepunkt dieses Workshops war eine von der Gruppe aufgenommenen Episode des Drachentöter-Podcasts zum Thema Online versus Offline-Spielen. Genauer gesagt, diese Episode, welche ihr eben hört. Alles in allem war der Workshop ein voller Erfolg. Danke nochmals an alle Teilnehmer. Und los geht's. Hallo und willkommen. Heute sitze ich mit wem am Tisch?
Markus Schneider.
Reini.
Und Roland Meyer.
Heute sitzen wir in der Halle der Helden. Wieder mehr Aufnahme in dem wunderschönen Gefilden. Aber wir haben heute auf der einen Seite einen Podcast-Workshop und auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir machen heute eine Episode, / Folge zum Thema Online versus Offline-Rollenspielen. Wir haben festgestellt, wir haben da unterschiedlichste Fraktionen und Erfahrungswerte. Die einen sind dafür, die anderen dagegen, die anderen für beides. Aber machen wir es einmal ganz einfach. Wir wissen alle, wie das am Tisch zum Spielen geht. Also die schon länger als 2 Jahre Rollenspielen, die erst vor kurzem angefangen haben, kennen es eher nur mit Online-Spielen. Reini, du bist Fraktion nur am Tisch. Was spricht für dich, primär nur am Tisch zu spielen?
Was spricht dafür? Man trifft sich mit den Leuten persönlich. Man sitzt einer von Angesicht zu Angesicht. Das ist eine ganz andere Situation, finde ich. Man kann nebeneinander Gespräche führen. Das ist sicher ganz, ganz wichtig für mich zumindest, dass zum Beispiel zwei Spieler miteinander Unterhaltung führen können und gleichzeitig kann zum Beispiel der Spielleiter am anderen Spieler was erklären. Das geht online einfach nicht. Geht einfach nicht. Das am Tisch zu spielen, hat eine gewisse Tradition. Man hat richtige Würfel und nicht irgendeinen Algorithmus, die nie so ganz das wiedergeben, nämlich was so ein richtiger Würfel einfach hergibt. Und was natürlich auch ist, die Spieler sind sie sind konfrontiert mit der Hintergrundwelt und dem Regelsystem, das man spielt. Das heißt, sie müssen sich selber beschäftigen damit. Sie müssen wissen, wie würfelt man, was würfelt man zum Beispiel, wie addiert man zum Beispiel, um auf ein gewisses Ergebnis zu kommen. Und sie können nicht jederzeit jetzt zum Beispiel nachlesen, was in einer Hintergrundwelt so gang und gäbe ist, sondern müssen das zum Beispiel erfragen oder müssen da mit einer Naivität dran gehen, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, das sind so Sachen, die mir recht gut gefallen beim Tischrollenspiel.
Ich möchte jetzt gleich mal sagen, ich finde deine Pro-Offline-Sachen sind sehr gut. Was das Haupt-Pro für Online ist, für mich, zumindest für gewisse Zielgruppe, zu der ich mich zähle, ist, dass es überhaupt möglich ist, Rollen zu spielen. Super. Weil Corona hin, Corona her, der Gedanke, so toll es war, mit 16, 17, 19, 22, 25 irgendwo hinzusitzen, zusammen, je nachdem, wie der Spielleiter drauf ist, das Ganze ernsthafter oder weniger ernsthafter zu betreiben. Und wenn man schlecht würfelt, echte physische Würfel, dann hat man halt, muss man Würfel tauschen. Das geht online nicht. Aber es ist einfach in erster Linie das, dass man überhaupt spielen kann. Ja. Es ist natürlich auch ein ganz anderes Ritual, weil normalerweise spielt man dann selten in einer langen Sitzung, sondern man spielt ja meistens eher vielleicht Afterwork, also eher kürzere Sitzungen, so weiß ich nicht, man fängt um 19 Uhr an und dann ist um kurz vor Mitternacht vielleicht erledigt, weil die Hälfte dann eh schon wegpfeift fast. Aber das Online macht überhaupt einmal Spielen wieder möglich, für mich zumindest. Ja.
Okay. Das hängt sicher von der Lebenssituation.
Richtig. Gerade wenn man Kinder hat, wobei es nur mal extra eine Situation ist, weil ob ich jetzt Rollenspiel tue und die Kinder sind mehr oder weniger nur so in meinem Wirkungskreis oder ob meine Frau sich um die Kinder gerade kümmert, das ist nur mal was Eigenes. aber eben die Möglichkeit, dass man überhaupt spielt wieder. Also es ist ja einfach nicht so gegeben oder zumindest so eine Regelmäßigkeit. Ich glaube sogar, die Möglichkeit der Regelmäßigkeit ist einfach beim Online-Spiel so dermaßen groß, dass man wirklich sagen kann, das macht echt Sinn. Ja, vor allem ab einem gewissen Alter, wo man dann vielleicht eine Familie hat oder eben auch eine Freundesgruppe, die sich einfach geografisch verteilt im ganzen Land oder was der Teufel wohin. Also das ist für mich absolut das Ausschlaggebende an dem Ganzen. Aber du hast vollkommen recht, das ist der Punkt, den finde ich wirklich super, den du da aufgebracht hast. Durch die ganze Software und den vorgekauten Algorithmen kann man eigentlich ohne großes Wissen der Hintergrundregeln sich selbst oder vom Spielleiter oder der restlichen Gruppe durchgeschleift werden. Weil das ist etwas, was ich bei mir selbst auch bemerke. Ich spiele Pathfinder Second Edition und bin in dem System immer noch nicht drinnen.
Also, okay.
Nein, immer noch nicht drinnen.
Ich spiele Pathfinder Second Edition, ja. Aber halt offline.
Er spielt ja Savage Worlds. Muss man das bei dem Thema?
Ja. Nein, aber das ist wirklich ein Argument. Man hat einfach den Zwang, das System zu lernen, nicht ganz so, weil was nicht geht, das geht nicht. Ja? Also man kann, oder man tendiert vielleicht eher die Charaktere einfach
anzulegen. Anders formulieren kann das vielleicht sein, dass man sagt, der Zugang zum Spielen, zum jeweiligen System ist einfacher, weil eine gewisse Hemmschwelle nicht vorhanden ist. Aber wenn ich es vertiefen will, kann ich es immer noch machen und bin nicht abhängig davon, dass ich mich gleich mal massiv in das System einlese, nur damit ich vielleicht einmal einen Glimpse kriege oder mehr sogar.
Online ist es sicher einfacher einzusteigen, aber es ist sicherlich schwerer, es zu meistern, unter Anführungszeichen, also weil man eben dann diese Feinheiten, wenn ich mir denke, also das letzte Mal, dass ich 3.5 gespielt habe, ist schon eine Zeitl her, D&D, aber das habe ich damals, die Regeln habe ich studiert, da habe ich meinen Doktor drin gemacht. Ne? Und bei Pathfinder Second Edition.
Du weißt, wo du drauf drücken musst, dass du würfeln kannst.
Ja, aber teilweise, ich spüre einen Sorcerer und ich verstehe die Blood-Magic nach wie vor noch nicht wirklich hundertprozentig.
Das darf der Spielleiter aber nicht wissen, gell?
Der hört das eh nicht, hoffentlich.
Roland, wie geht's dir mit der ganzen
Geschichte? Ich muss sagen, ich kann beide Seiten sehr gut verstehen, also was der Heini schon gesagt hat. Er hat natürlich recht, wenn man jetzt wirklich live spielt, dann ist das ein Event, ja. Das aber mit allen Vor- und Nachteilen kommt. Das heißt, das gehört organisiert. Man muss schauen, dass die Leute alle Zeit haben. Man muss sich um Verpflegung kümmern. Also meiner Meinung nach ist ein Live-Spiel ein richtiges Event, ja. Auf der anderen Seite bist du natürlich eben wie du schon gesagt hast, mittlerweile technisch so weit, dass das alles problemlos online funktioniert. Du bist viel flexibler. Also wir haben das selber bei uns in der Gruppe gesehen, da war es eine Zeit lang schwierig, weil eine Kollegin aus dem deutschen Ausland ist. Und da war es natürlich eben schwer, dass man Live-Termine zusammengekriegt haben. Und das ist dann ich sage jetzt gerade am Beginn von Corona, hat sich das sehr schnell herauskristallisiert, dass das für uns ein super gangbarer Weg ist. Und wir haben dann eine Zeit lang auch wirklich öfter gespielt, als wir Zeit gehabt haben. Wir spielen D&D, 5th Edition, und wir haben aber keine vorgegebenen Abenteuer, sondern das wird vom Spielleiter selber gemacht. Macht die ganze Sache ein bisschen aufregender, weil ja, sag ich mal, das ganz frische Geschichten sind und die du halt so auch noch nie erlebt hast.
Welche Plattform nutzt ihr, wenn du das online spielt?
Wir haben ganz am Anfang mit Roll20 gearbeitet. Das hat uns aber nicht recht überzeugt und dann sind wir auf eine Lösung gestoßen, die nennt sich D&D Beyond. Ich weiß nicht, ob die wer kennt. Und nach einer kurzen Anmeldung, also es ist, glaube ich, sogar, also bis auf den Meister ist es für alle anderen Mitspieler kostenlos. Und die Plattform, die hat uns super überzeugt. Also rein von der Charakterverwaltung bis übers Würfeln, bis hin zu Stati und Zuständen oder so kann man alles einstellen. Das merkt sich das System auch bis zum nächsten Mal. Man kann die Punkte verwalten. Also das funktioniert wirklich tadellos. ja.
Bist aber beschränkt auf D&D in der 5. Edition.
Du bist beschränkt auf D&D, ja.
Markus, du spielst ja online, hast du gesagt.
Jawohl.
Ich weiß ja, bei wem du unter anderem auch online spielst. Wir nutzen ja Foundry und sind damit im Großen und Ganzen sehr glücklich versus Roll20. Wie ist es bei dir mit den anderen Gruppen oder in den anderen Runden? Spielst du auch über Foundry oder?
Über Foundry, ja.
Warum war da in den anderen Runden der Grund zu Foundry?
Naja, sagen wir mal so, als Spieler kriegt man das vielleicht nicht so mit, aber jeder Spielleiter, den ich so kenne, findet Foundry eindeutig besser. Abgesehen davon, das hostet man ja selbst, ist man mal gleich viel unabhängiger, weil es ist auch schon mal geschehen, dass wir wollten Cthulhu spielen über Roll20. Wenn die Seite irgendwelche Macken macht, ist es vorbei mit der Runde. Ne? Dann ist natürlich vielleicht schon, es kann immer passieren, Internet ist natürlich immer ein Thema, dass das vielleicht nicht funktioniert, wenn es funktionieren sollte. Aber natürlich, wenn es zentral hakt, dann ist der Abend gelaufen. So gesehen ist vermutlich Foundry ausfallsicher und wahrscheinlich auch flexibler. Aber wie gesagt, ich bin leider kein Spielleiter, aber bis jetzt kenne ich nur Spielleiter, die vom Roll20 gewechselt sind aufs Foundry.
Wir spielen ja Savage Worlds, in der anderen Runde spielst du Pathfinder. Hast du sonst irgendwelche Systeme, die jetzt aktuell auf Foundry rennen bei dir? Oder
ich hab auf Foundry auch schon Dungeons & Dragons 5 gespielt. Ebenfalls sehr, sehr gerailroadet, was die Regeln anbelangt. Ja, das ist wirklich fast interessant, wenn man sich das jetzt so überlegt, weil das, da bin ich einfach, da habe ich meinen Charakter bis heute noch nicht verstanden, obwohl er funktioniert. Weil ich eigentlich wirklich in Dungeons & Dragons 5 überhaupt nicht eingelesen habe. Und das ist ja teilweise ein bisschen, ja, man denkt, man hat dann oft nur die alte Denke drauf. Gerade was so Klassiker anbelangt wie Texas Opportunity oder ähnliches, die dann anders gehandhabt werden. Aber ja, das sind jetzt die drei, die. Warte mal, ich habe auf Roll20 gespielt Pathfinder, Cthulhu. Wir haben ja auch, glaube ich, auf Roll20 angefangen. Cthulhu, ne?
Mit.
Genau, und dann eigentlich jetzt dieselben Systeme alle auf Foundry. Und funktioniert eigentlich ganz gut.
Du hast bis dato nur Roll20 probiert, René, gell?
Ja, im Wesentlichen. Wir haben D&D 5 auf Roll20 immer gespielt, eine Zeit lang. Also wie quasi die Pandemie aktuell war, sagen wir es mal so. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das als eine sehr, sehr langatmige Geschichte empfunden. Wir waren, glaube ich, fünf Spieler müsste man gewesen sein, ein Meister, und die Pausen zwischen dem, wo man aktiv irgendwas machen hat können, waren extrem lang, habe ich gefunden. Davon abgesehen, dass Roll20 immer wieder so Probleme und Mätzchen macht, die halt irgendwie lästig sind, wie zum Beispiel man sieht den anderen nicht, man hört den anderen nicht und solche Sachen. Die sind ziemlich lästig eigentlich. Abgesehen von dem war es halt einfach irgendwie so ein bisschen ein langweiliger Abend, kann man mal so sagen. So, man hätte zwischendurch auch irgendwas anderes machen können. Ganz locker, weil dann sitzt man halt einmal eine Viertelstunde herum und wartet, bis was wer andere mit seinem Ding fertig ist, was er gerade machen will.
Ja, aber warum sind die Pausen entstanden?
Weil nur zwei Leute reden können.
Aus dem aus, okay.
Aus dem aus, weil sobald jemand reingequatscht hat, hat irgendwer gesagt, ich verstehe nichts mehr. Und ja, das.
Hast du weiß, ob du den Voice-Video-Chat von Roll20 direkt nutzt?
Ja. Wir haben dann später einmal, weil das eben so schlecht funktioniert hat, nebenbei, also diese ganze, die Kamera und das Mikro über Jitsi laufen lassen. Das hat dann besser funktioniert, aber man hat auch nicht mehr wie zwei Leute reden lassen können. Es war einfach unmöglich irgendwo. Aber es gibt, muss ich zugeben, Situationen, wo das funktionieren kann. Ich spiele nach wie vor auf Roll20 eine Brettspielrunde, wo man so, ich sage jetzt einmal, Semi-Rollenspiel-Brettspiele spielen. Zum Beispiel, was wir jetzt gespielt haben, war Rangers of Shadowdeep, heißt das. Es ist ein Nischenprodukt im Wesentlichen. Das kennt fast keiner.
D&D-Klonartiges Brettspiel?
Genau, sowas in der Art. Aber halt mit so Dungeon Crawls und Überland-Missionen, jeder spielt einen Waldläufer und hat Companions und so, ist, glaube ich, baut ein bisschen auf diese Frostgrave-Sache auf. Wir haben aber schon andere Sachen gespielt. Zum Beispiel, wir haben mal ein Jagged Alliance Brettspiel gespielt oder Brimstone, falls du das kennst. Das
kennst du. Dann weiß ich, wer dahinter steckt, ja.
Unter anderem derjenige, ja. Steckt da auch dahinter. Und wir waren da zu dritt immer drinnen. Und das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Also das ist auch recht kurzweilig einfach immer gewesen.
Wie sind deine Erfahrungen?
Ja, wie gesagt, nachdem wir halt dann ziemlich schnell von Roll20 wieder weggekommen sind, haben wir das ganze Audio und Visuelle dann über Discord gemacht. Das hat eigentlich immer super funktioniert. Und zum Beispiel auch, wenn der Spielleiter nur einem Spielenden irgendwas sagen würde, dann schnell in einen anderen Raum gezogen, hat den mitgenommen und die haben sie dann unterhalten können. Wir haben da mehrere Kanäle gehabt, also ein Kanal, wo halt die ganzen Maps und irgendwelche Bilder halt präsentiert wurden. Andere Kanäle nur für reine Audioübertragung, dann wieder auch Kanäle, wo Audio und Video gemischt war. Und das hat eigentlich auf unserem Discord-Server bis jetzt dann sehr gut funktioniert.
Das heißt, ihr habt eigentlich die Inti Beyond eigentlich ja dann nur mehr benutzt für die Charakterverwaltung?
Nur für die Charakterverwaltung und zum Beispiel auch zum Würfeln.
Also das mit den Kanalwechselaktionen, ich habe ja mehrere Runden online und ich nutze es immer wieder, dass ich wen ausziehe als Spielleiter und ich sage, okay, ich muss irgendwas unterreden, irgendwas Wichtiges. Aber ja, ich habe mehrere Räume, wo sie die Leute hin und her schieben könnten, wenn sie wollten. Bei den meisten ist es eher nicht das Thema gewesen bis dato. Ja, dass man sich nicht gleichzeitig unterhalten kann, das ist mit den meisten schwer bewusst. Aber da habe ich eher nicht das Thema, dass sie die Leute gleichzeitig unterhalten wollen, sondern eher die schwankende Qualität der Audio-Video-Verbindung zwecks vom Internetprovider teilweise. Ich habe einmal eine Session gehabt, da war ein Gefühl, so alle 5 Minuten mein Standbild. Auf der anderen Seite natürlich unterschiedlichste Hardware, die beim jeweiligen Spieler oder Spielerin vor Ort ist, im Sinne von, ob jetzt eine Videokamera da ist oder nicht, finde ich persönlich, war immer von Vorteil, wenn eine da ist, weil ich dann sehe, ist wer da, ist er theoretisch bei der Sache oder nicht, oder ist er gerade am Dringen, ist er gerade am Essen, beziehungsweise ist er überhaupt am Platz, ist die Person gerade auf der Toilette oder irgendwas anderes, kann ja sein, dass er umkippt zum Beispiel.
Das ist ja die totale Überwachung.
Nein, ich finde das auch wichtig, weil du kannst dann durch das Live-Video auch gewisse Reaktionen oder Mimiken sehen, die dann halt, weiß nicht, dem jeweiligen Charakter halt zugehört werden können.
Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wenn die Audioqualität sehr bescheiden ist, ist es extrem anstrengend zum Mithorchen. Wenn ich auch noch Dienst spiele, also sprich unter der Woche, dann reduziere ich auf alle Fälle auf 2 Stunden komprimiert, dafür gescheit. Und nach den 2 Stunden sind die meisten reif fürs Bett.
Was ich jetzt noch gleich einwerfen möchte, ich spiele ja mit 5 Grazern Pathfinder. 5 Grazer, ein Linzer und ich. Und von den 5 Grazer kenne ich 2 persönlich. Und die anderen habe ich noch nie gesehen, weil wir spielen erstaunlicherweise ohne Kamera. Das war auch für mich zuerst am Anfang seltsam, aber es hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist vielleicht, dass auf einmal hört jeder zum Reden auf und dann jeder so nach einer Minute, hallo, ist... Ja, weil ist da wer, ist meine Verbindung abgebrochen oder ähnliches? Aber sonst, wenn es läuft, ist das eigentlich für mich als Spieler, ich weiß nicht, wie es für einen Spielleiter ist, aber für mich als Spieler sind fast die optische Extrainformation fast eher ablenken. So kann ich mich direkt auf die Map konzentrieren und es ist sozusagen, ich kann mehr eintauchen. Ohne, weil man macht ja immer, egal ob man jetzt 5 oder 50 ist, ab und zu schaut man sich halt dann sein eigenes Bild an und blub, ne? Oder ja. Ne? Das hat schon eine ablenkende Komponente, find ich persönlich auch.
Natürlich. Ich finde, für einen Spielleiter ist es immer positiv, wenn man sieht, ob der Spieler gerade anwesend ist oder nicht. Ich weiß, dass nicht jeder 2 Monitore daheim hat oder so einen großen Monitor, damit man das Bild von Discord und das Bild von Foundry oder von Roll20 nebenbei liegen hat, dass das platztechnisch geht. Ihr Spielleiter habt zwei Bildschirme und kann das natürlich dem vollends das Ganze nutzen und wirklich gut einschätzen, wie weit die Person gerade ist oder ob sie überhaupt dabei ist oder nicht. Für den Spieler ist natürlich die Frage.
Ja, stimmt. Ich wollte vorher noch kurz auf das eingehen, das mit, man schaut auf die Map, hast du gesagt, also du Markus. Ich finde, das stimmt, das ist schon richtig so. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen so die Grenze von diesem Online-Spiel. Man muss was spielen, wo es zum Beispiel so Maps gibt und Figuren, die man herumschirbt irgendwo. Weil zum Beispiel so Sachen wie, so eben so, wie wir vorher geredet haben, Storytelling-Rollenspiele wie Vampire the Requiem oder so irgendwas, das wird schwierig. Also ohne jemanden zu sehen oder ohne Reaktion von jemandem zu sehen, das kannst du nicht spielen, wenn du nur Steinchen auf einer Map herumschiebst. Du spielst das eigentlich ohne Map, weil die völlig unbedeutend in dem Spiel ist. Das ist ein Rollenspiel, das war so nicht möglich, finde ich. Oder nur mit große Veränderungen.
Erstens einmal, es gibt halt Rollenspielsysteme und da gehört halt Dungeons & Dragons und seine Ableger halt dazu. Da ist eine Battle Map nie schlecht, wegen Bewegung oder Radien oder Cones, was man halt bei den Zauber hat, kann man immer sofort sehen, wenn du erwischt, wenn nicht. Es gibt keine Diskussion. Aber du hast ja über das hinaus, kann da der Spielleiter alle möglichen Infos, Tagebucheinträge, Bilder und so weiter einblenden. Du brauchst ja nicht eine Battlemap, wenn man jetzt Vampire oder was hernimmt. Ich meine, ich habe Vampire Pen and Paper mäßig gespielt. Ja, also selbst da könnte man argumentieren. Also ich finde, es wird gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird mir wieder mehr reizen, weil Vampire habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Ewig nicht mehr. Ja. Aber ja, also ich denke mir schon, dass es möglich ist und dass es funktioniert.
Ja, wahrscheinlich. Aber anders als wie mit Battlemaps und so weiter.
Also ich kann sagen, ich habe gespielt unterschiedlichste Systeme, wobei ich bis auf einmal eigentlich immer mit Kamera gespielt habe. Und da macht es dann keinen Unterschied, weil sie den Leuten entweder dann die Kamera im Vordergrund holen, also sprich vom Discord, oder halt das jeweilige Handout, was aktuell ist, oder halt die Map. Wobei Map heißt, es kann die Landkarten von Aventurien sein, es kann die Stadtkarten von New York sein, es kann aber genauso auch der Plan, der Inhouse-Plan von einer Disco sein. Es ist wurscht, ob die jetzt eine Stunde rennt oder solange die Situation so ist, wie sie ist, oder die Szene, ist was da. Und selbst wenn ich nur eine kleine Animation drüber lege, wie ein Disco-Licht, das halt flackert oder so, das schafft dann schon genug Atmosphäre, was das betrifft. Wenn ich das jetzt dann noch begleiten möchte mit, und jetzt kommen wir zum Lieblingsthema, mit Musik, schaut das auch mitunter online ein bisschen anders aus, als wie am Tisch. Wie sind da eigene Erfahrungen? Weil ich weiß, wir haben nämlich die Diskussion heute schon mal gehabt. Musik am Tisch ist am Tisch komplett anders zu verarbeiten, zum Handhaben, zum Einsetzen. Ich rede jetzt nicht von Soundeffekten, ich rede jetzt nur von Musik. Ganz wichtig. Sound ist nicht Musik.
Ich will nur ein kurzes Geständnis da machen. Immer wenn bei Roll20 der Spielleiter Musik auftrat hat, habe ich es einfach ausgeschaltet.
Ich möchte mich dieser Aussage anschließen.
Ich muss sagen, mich stört Begleitmusik überhaupt nicht. Es muss natürlich zur jeweiligen Atmosphäre passen. Ich lasse mich aber nicht besonders ablenken davon. Also das ist eher was wirklich als Hintergrundgeräusch gedacht ist und mich eigentlich gar nicht stört. Ne? Also weder live jetzt noch online.
Nein, es ist ja ganz am Anfang, so die erste Minute, ganz lustig. Man geht in eine Taverne und hat man halt dann irgendwelche mittelalterliche oder pseudomittelalterliche Musik. Ja? Und dann hört vielleicht noch ein bisschen so das Raunen der Gäste im Hintergrund. Das ist für eine Minute lustig. Und dann nervt es.
Ja, meistens schon. Manchmal kann man es ein bisschen
umsetzen. Du hast jetzt extra Geräusche ausgenommen, weil da haben wir dieses perfekte Gegenbeispiel, Cthulhu. Wenn Cthulhu, du hörst irgendein kratzendes Geräusch und das wird dann eingeblendet, super für die Atmosphäre, super. Ja? Oder einen unmenschlichen Schrei aus der Ferne, herrlich. Das ist für die Atmosphäre super, aber das ist eben nur kurz und punktuell, fertig. Und kommt auch vielleicht beim Online-Spiel sogar nur besser um mich. Weil du siehst ja nicht, du schaust jetzt nicht den Spielleiter, wie er dann wahrscheinlich hinter seinem Notebook oder auf seinem Tablet umeinander fingert und das, den Soundeffekt gerade aktiviert, der kommt für die instant.
Inwieweit du arbeitest du selber? Ich weiß vielleicht, weil du als Spielleiter beim Roland, weiß es nicht. Du bist Spieler und Spielleiter oder nur Spieler? Nicht abwertend, im Sinne von nur Spieler.
nein, ich verstehe das schon. Ich habe geplant, dass ich demnächst heute einmal etwas leite, und zwar dieses relativ neue Alien-Rollenspiel. Und ich habe mir dort auch gedacht, dass unterstützende Soundeffekte es in so einem Setting wirklich, wirklich gut wären. Das heißt, irgendwelche Schreie, irgendwelche Kampfgeräusche, dann vielleicht, wie man es erkennt, auf dem Raumschiff irgendwelche Alarmsirenen oder so. Also da hätte ich mir schon gedacht, dass ich zumindest auf Soundeffekte zurückgreifen werde. Ja.
Das heißt, eine Dauerbeschallung ist in keinster Weise interessant online. Und wie schaut es mit offline aus? Also sprich, am Tisch ist eine Dauerbeschallung, so wie man es gerne hat, dass hin und wieder ein bisschen Soundtrack rennt. Bekannt oder nicht bekannt, ist wieder ein anderes Thema, weil je nach Spiel, wenn ich jetzt Star Trek spiele, hätte ich dann doch schon hin und wieder so ein Star Trek-Thema oder bei Star Wars.
Man kann es wahrscheinlich hin und wieder so punktuell nah einbauen, denke ich mal. Also wenn zum Beispiel irgendein epischer Kampf kommt oder sowas, wenn man jetzt Star Wars spielt und man kämpft gegen, ich weiß nicht, ein AT-AT oder so, dann erwartet man sich ein bisschen epische Musik einfach, ja. Würde ich jetzt einmal so sagen. Aber sonst, nein.
Also wir haben relativ lange Splittermond-Kampagne mal gehabt und da hat der Spielleiter eigentlich laufend eine Musik dazu abgespielt, immer sehr dezent im Hintergrund. Ist völlig okay für mich. Also wie gesagt, wenn's passt, wenn es zur Atmosphäre passt, ist es für mich überhaupt nicht störend.
Wie schaut es eigentlich aus? Es hat früher mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, so den Tipp gegeben oder die Idee gegeben, wenn man jetzt eine neue Gruppe bildet oder halt eine Kampagne spielt, nicht einen One-Shot, sondern wirklich eine Kampagne über, was ich, halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre oder G7, halt 10 Jahre, dass man da so eine Art Thema für die Gruppe hat, also so ein Initialmusikstück, das man spielt zum Start, beziehungsweise halt dann auch wieder ausklingen lässt, wenn die Runde vorbei sein sollte, also so das Intro und das Outro von dem Ganzen. Habt ihr was schon mal gehabt oder ist so eine Idee grundsätzlich gut, spannend, wurscht, nervig?
Wurscht.
Nicht unbedingt. Also ich find zum Beispiel für eine Gruppe selber, die lang dauert, ein Thema finden, nein, muss jetzt nicht sein. Und geht auch schnell am Nerv. Aber man kann ein Thema für ein Abenteuer finden, zum Beispiel. Also so, du spielst jetzt irgendein Abenteuer, sagen wir mal, du spielst jetzt die, was gibt es bei DSA, G7 oder so irgendwas, und du sagst, das ist das G7-Thema oder das, na, was hast du da? Du hast irgendwelche, was kriegst du da, irgendwas Besonderes bei dir?
Bei diesem Gezeichneten kann es sein, dass du ein Zeichen erhältst.
Ein Zeichen.
Also sprich Artefakt.
Also zum Beispiel könntest du sagen, dass jetzt so das Zeichen eine Melodie hat, eine Erkennungsmelodie oder so irgendwas. Das könnte man einreden lassen.
Mittlerweile ist es so, dass man oft Charaktere für die jeweilige Kampagne macht. Früher hat man gesagt, man macht einen Charakter und spielt dann alle Kampagnen durch. Die Zeit haben wir heutzutage nicht mehr. Es macht mehr fokussiert Charaktere für die jeweiligen Kampagnen, ist meine Wahrnehmung.
Außer die Spieler haben ziemliches Sitzfleisch, dann geht es anders auch.
Keine Kinder, Zeit und leben alle in derselben Wohnung.
Ich glaube, Zeit ist eher das Hauptproblem. Gell?
Jetzt muss ich aber was sagen. Also mein Sorcerer bei Pathfinder ist Level 10. Wann habe ich das letzte Mal einen Level 10 Charakter gehabt? Ich habe daheim nur aus der Frühphase meiner Rollenspielzeiten.
Aber weißt du, was der Spaß ist daran? Das ist vollkommen unbedeutend bei Pathfinder, weil alle deine Gegner sind alle Level 10.
Ja, natürlich. Aber du selber bist Level 10.
Ja.
Ich habe aus meiner Anfangsphase vom Rollenspielen ich weiß nicht, so einen Riesenstapel an Charakterbögen, wo das höchste der Gefühle mal Level 5 oder was ist, weil irgendwann fällt die Kampagne auseinander.
Ja, natürlich. Aber du hast da schneller.
Ja, aber hast du denn von Level 1 weggespielt oder habt ihr
das? Ja, von Level 1. Richtig
schön. Also ich hab die ganze Corona-Zeit habe ich gespielt mit einer Gruppe AD&D, also D&D Version 2. Uralt, ich spiele immer nur wahnsinnig gern. Und wir haben sicherlich 2 Jahre jetzt mit dem gespielt. Die Kampagne ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Und die sind Stufe 7. Und ich habe aber nicht mit Erfahrungspunkte gegeizt oder so irgendwas. Die Systeme wurden einfach so ausgelegt. Du steigst langsam.
Ja, natürlich. AD&D.
War das das System, wo du gesagt hast, dass der Schurke hat weniger viele Punkte zur nächsten Stufe?
Du hast dort uneinheitliche XP-Tabellen für die Einzelnen. Genau. Also Paladin und ist eine Katastrophe. Ne? Aber zum Beispiel, wir haben früher AD&D Second Edition gespielt bis zum Umfallen und kaum war es einmal interessant worden, dass man vielleicht einmal endlich einmal ein bisschen weiter aufkommt, dass man wieder mal was Interessanteres macht oder als Krieger mal die zweite Attacke kriegt oder sonst irgendwas, war die Runden erledigt. Und so habe ich jetzt doch wieder mal einen Charakter, der ein bisschen Hecher ist. Dass man mal Wengel in die Hecheln gerade als Zauberer auch reinkommt wieder mal. Ne? Aber es war oft so, du spielst dann Wizard, ich habe früher nie einen Wizard gespielt, ich war früher immer gebucht auf Priest. Aber du, endlich Fireball. So, fertig sind wir.
Ja.
Das ist natürlich schon ein bisschen deprimierend. Ne?
Wie sind da deine Erfahrungen, Roland, was du die zwei so zuhörst?
Also was mich jetzt gerade wundert hat, bei dem, was der Markus gesagt hat, ist es nicht furchtbar deprimierend? Oder stellt sich da stellt sich dann wahrscheinlich aber kein befriedigendes Gefühl ein, wenn, wie du sagst, dann die Gegner mit deiner Stufe mitwachsen?
Das ist so State of the Art, wenn man so will, bei Pathfinder. Also, du hast da immer dieselben Erfahrungspunkte, die du brauchst zum Aufsteigen. Du brauchst immer 1000 Erfahrungspunkte, egal von welcher Stufe zu welcher Stufe. Und alle Gegner sind so quasi auf das ausgelegt, so auf die halt einfach. Mhm. Es gibt es halt in die Computerspiele, ich glaube, daher kommt es ja. Also die ganzen zum Beispiel, Elder Scrolls und so weiter, sind ja da recht berühmt. Mhm. Da ist ja genauso. Die ganzen Gegner steigen mit dir mit, sind immer dein Level.
Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich ja.
Ja, bei Baldur's Gate ist das noch anders. Ne? Einmal falsch abbogen, ups.
Ja gut, es gibt bei Skyrim Master Situation, wo du ziemlich aus dem ersten Dorf rauskommst, dann sind Riesen da, die hauen dich um. Was du Pech gehabt, da musst du
ein bisschen. Da haben sie es ein bisschen anders gemacht.
Ja, aber grundsätzlich, ja.
Aber ich kenne das von zum Beispiel anderen so Sachen, wo es dann in irgendeiner Banditenhöhle reingehst, wo Räuber drinnen sind und die haben auf einmal tetrische Rüstungen an und so.
Wobei das stimmt ja insofern nicht, weil du hast ja dann als Spieler viel gespitztere Möglichkeiten, deine Gegner zu überwinden. Ne? Also am Anfang ist halt nur, ich hau drauf oder ich benutze halt meine Cantrips bis zum Umfallen als Magier, weil was anderes habe ich nicht. Ne? Wenn ich ein Pech habe ich natürlich genau nichts Passendes für den Typ Gegner dabei. Dann mache ich halt mein zwei Schaden und dann war es das. Ja. Wenn man dann einmal von den Level her Hecher ist, dann kann man richtige Schweinereien machen, wenn man zum Beispiel mal Airwalk hat oder Wall of Stone ist so ein bisschen, wird gerne als overpowered bezeichnet, weil man mit dem viel Schweinereien machen kann. Ja?
Muss man schauen.
Ja, da geht schon einiges.
Ne? Wir sagen, man muss einfach nur kreativ genug
sein. Also bei Pathfinder 2 ist mein Druide erst Stufe 7 oder so.
Also ich hab zum Beispiel, wir haben das halt zum Beispiel in unserer Kampagne eine Stadt, die ist von Riesen belagert worden und da haben wir dann mehr oder weniger so offene Feldschlacht gemacht und ich habe denen gleich mal eine Mauer vor den Latz geknallt, dass die da gar mal nicht drüber gesehen haben. Das war schon mal super. Ne? Dann haben die seitlich ummarschieren müssen und wir haben es dann gezielt an diesen neuralgischen Punkten aufgemetzelt. Ne? Das war schon schön. Ja. Und als Icing on the Cake habe ich dann der ganzen Stadt nur eine neue Stadtmauer mehr oder weniger so spendiert.
Es funktioniert ja eh.
Also gehen wir nochmal zurück zu den Soundeffekten. Die Soundeffekte sind wichtig oder sind relevant, beziehungsweise können intensivieren am Tisch wie auch online. Online ist ja ein bisschen abhängig, je nachdem, was man für das System verwendet. Bei Roll20, die greifen gerne auf Tabletop Audio zu, was ich weiß. Bei Foundry ist man da ein bisschen flexibler. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist.
Bei D&D Beyond, glaube ich, die kannst du jetzt nicht einmal sagen. Ich konnte es jetzt nicht einmal sagen, aber wir haben in D&D Beyond eigentlich noch nie auf Audio zurückgegriffen. Also wie gesagt, wir machen nicht alles.
Ja. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich bei meinen Online-Runden grundsätzlich, wenn ich Musik verwende, dann in Foundry eingebettete MP3s spiele. Soundeffekte selbst in Foundry habe ich es bis dato noch nicht so intensiv genutzt, als wie ich es manchmal haben wollte. Bei manchen Dingen kann man das selbstständig ein bisschen besser einstellen, weil du hast nämlich die Möglichkeit bei Foundry, das wissen einige nicht, die Möglichkeit, dass man zum Beispiel, wenn ein gewisser Würfel gewürfelt wird, das ist ein Submodul von dem Tysonize, kann man sagen, okay, kommt zum Beispiel der 10er oder der 1er oder der 20er für die D&D beim 20-seitigen, dann so eine Explosion gehen und irgendwie so tü-tü-tü so spielen und solche Sachen. Das kann man alles einstellen, zum Beispiel. Ich glaube, dass da viel mehr drinnen ist in der Richtung vom führenden Spieler, als wie allgemein, wenn ich irgendwo auf einen Knopf drücke. Wenn ich am Tisch bin, schaut es ein bisschen anders aus, weil ich da gezielt die Situation unterstützen kann mit Tools wie Sirenscape, wo ich ja nicht einfach eine fixe Playlist habe oder ein Musikstück, sondern wo ich selbst dynamisch eingreifen kann in die Art und Weise. Damit man das versteht, was ich sage, sollte man sich das Produkt einmal anschauen, ohne dass ich Werbung dafür machen will. Weil es ist, was das betrifft, ganz anders als wie die ganzen Dinge, was du hast. Du hast bei Tabletop Audio oder so, oder YouTube oder Spotify eigentlich nur Playlists von vorgefertigten Sounds. Bei Sirenscape hast du unterschiedliche Instrumenten oder Tonspuren oder Spuren von Tonquellen, sagen wir es einmal so, die du selbst dynamisch lauter leiser tragen kannst, dazuschalten kannst, wegschalten kannst. Und die Steuerung da drinnen funktioniert auch so, dass sie immer schauen, dass es harmonisch rauskommt. Also sprich, hast du zum Beispiel ein Instrument und auf einer zweiten Spur ein Instrument, dann sind die immer synchron. Also sprich, du hast nicht ein Querlaufen. Was du haben würdest, wenn du zwei frische Kinder mit zwei Blockflöten in einen Raum sperrst, die das selber spielen sollten. Zum Beispiel.
Schätzt mir nicht die Blockflöten gering.
Tu ich nicht. Ich habe auch selbst diese Erfahrung machen dürfen, vor vielen, vielen Jahrzehnten.
Man muss ja eh anzeigen, also ich meine, generell, ich verstehe, es ist wirklich eine tolle Erfahrung, wo man zusammensitzt und einen gemütlichen Nachmittag verbringt oder gemütlichen Nachmittag plus Abend. Aber es ist halt für mich, müssen die Sterne richtig stehen und dass ich ohne schlechtes Gewissen das genießen kann. Und das ist natürlich heutzutage, ich bin 48, ja, nicht mehr so leicht.
Was würde es einem Neuling sagen, der sagt, okay, mich würde es interessieren? Was bietet es für einen Vorteil? Was bietet es für einen Nachteil für einen Neuling oder für einen Interessierten, wenn ich es am Tisch oder online spiele?
Ich würde sagen, also auf jeden Fall beides ausprobieren. Unbedingt. Er soll sich das einmal am Tisch anschauen, wie das da läuft. Und er sollte es am besten vielleicht auch ganz klassisch mit irgendwelchen Leuten machen, zumindest mit einem Teil von Leuten machen, mit denen er sich halbwegs versteht, weil das doch irgendwie hilfreich ist. Wenn man auf dem Tisch sie trifft und es sind nur Fremde da, ist es vielleicht ein bisschen komisch manchmal. Und online sollte er halt auch einfach ausprobieren, vielleicht sogar mit derselben Gruppe und schauen, was er mehr taugt, hätte ich gesagt.
Wie siehst das du?
Ähnlich, ich finde auch, Rollenspielen sollte man vielleicht sogar anfangen oder hineinwachsen. Auf jeden Fall sollte man in Real Life einmal zusammensitzen. Das finde ich, das gehört dazu. Aber das ist halt für Einsteiger im richtigen Alter sehr leicht möglich. Gerade wenn man jetzt vielleicht innerhalb der Schule oder vielleicht auf der Uni den Bekanntenkreis hat, wo das möglich ist. Wenn es dann später, im späteren Leben, ist einfach so viel einfacher, online zu spielen, dass es fast ein Muss ist. Ja? Klar, was viel einfacher zum Handeln ist, sind Brettspielrunden. Ja? Aber selbst da, wie du sagst, also wenn jetzt gerade irgendwann mal vielleicht in späteren Leben die geografische Verteilung von den Freunden nicht mehr ganz so optimal ist, wird das halt auch eher alle heiligen Zeiten mal passieren. So gesehen, wie wir gerade geredet haben, ich sitze zum ersten Mal in der Halle der Helden seit ich weiß nicht wann. Ja? Einfach weil ich nicht dazukomme. Und es ist schon wieder mal schön, dass man wieder mal zusammensitzt, aber wir jetzt nicht spielen, sondern podcasten. Trotzdem, dass man mal wieder ich freue mich zum Beispiel so irrsinnig schon auf die Halle der Helden Weihnachtsfeier, damit man wieder mal Spieler aus Fleisch und Blut sieht, ja? Weil das habe ich jetzt unter dem Jahr sehr selten. Also so gesehen, aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich das Online-Rollenspiel langsam aber sicher etabliert. Ich will es nicht durchsetzen oder irgendwas verdrängen sagen, aber es ist schon super, dass man seinem Hobby auch unter halt vielleicht suboptimalen Umständen weiterhin frönen kann. Und das finde ich super.
Das heißt, du findest das gut, dass es mehr akzeptiert ist in der Riege der Rollenspieler? Sagen wir mal so.
Ja, sagen wir mal so. Weil es ist wie bei allem Sachen natürlich klar, also es wird sicherlich auch, ich weiß nicht, es wäre aber interessant, wenn man jetzt einmal eine Umfrage machen täte innerhalb der Halle der Helden. Aber ich habe bisher richtig Negatives habe ich noch nie gehört.
Also speziell für Anfänger würde ich es auch ganz, ganz wichtig finden, dass man sich direkt damit trifft, weil man muss wirklich einmal im Echten schauen, ob man miteinander harmoniert und ob das für alle so passt. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn man halt die Leute in der Gruppe einmal kennengelernt hat und schon ein bisschen besser versteht, dann kommt dann natürlich der Vorteil vom Online-Spielen wieder zu tragen. Dann kann man das natürlich super rüberheben. Aber ich denke mir, dass speziell am Anfang der persönliche Kontakt, also der direkte Kontakt, ganz, ganz was Wichtiges ist.
Wobei ich die Entscheidung für die online geografisch, zeitlich oder einfach Bequemlichkeit? Oder einfach probieren wir es einmal aus und schauen wir, wie es geht.
Nein, das ganze erste Thema war ja Corona. Also vorher hätten wir uns da keine Gedanken gemacht drüber, beziehungsweise wir haben sie dann eh immer beim Spielleiter getroffen. Nein, das war aus der Natur der Sache aus. Also wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte es vielleicht länger gedauert. Es hat dann nicht bei uns in der Gruppe nur eine Übersiedlung gegeben, die hat dann auch noch ein bisschen gegengewirkt. Ja.
Punkto negative Dinge, die bis dato an mich herangetragen wurden. Mehrere Beispiele. Einer davon ist heute schon gefallen im Sinne von, naja, mehr als zwei Leute können nicht miteinander reden. Sage ich, ja, stimmt. Ist technisch das Thema. Auf der anderen Seite finde ich das ein bisschen besser, weil die Leute mehr fokussiert sind beim Online-Spielen. Fokussiert auf das, was die anderen sagen und kriegen das eher mit, weil, oder sollten es mitkriegen, weil wenn ich jetzt da, ich meine, wir haben da einen sehr großen Tisch.
Ich würde nur aus einer Rollenspielrunde zitieren. Kann jemand bitte den Fernseher leiser dran, in der ich dabei war?
Okay. Ja, nein, habe ich bis dato nicht gehabt. Aber im Sinne von, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe auf dem Tisch einmal G7 gespielt mit 7 Spielern, weil das die Idee war von der Mehrheit der Spieler, dass man 7 Spieler haben muss. Und unterhalte einmal 7 Spieler auf einem Tisch dieser Größe auf der einen Seite, auf der anderen Seite, spätestens bei 4 Spielern fängt einer mal an zum Quatschen. Und dann hören die anderen auch nichts mehr. Also sprich, wenn ich in der Mitte vom Tisch mehr anfange zum Reden, hört es das hinten keiner mehr. Habe ich oft genug gehabt, ich bin dort, wo jetzt der Roland sitzt, sehr oft gesessen bei Cthulhu, bei Shadowrun und so weiter. Wenn da vorhin was diskutiert wird, du kriegst das nicht mit.
Gruppengröße ist sowieso ein Thema.
Gruppengröße online für mich ist perfekt, wenn sie 3 Spieler nicht überschreitet, weil erstens du brauchst Ungleichgewicht, das ist sowieso immer oberstes Gebot meiner Meinung nach, damit es eben immer zu einer Entscheidung kommt. Auf der anderen Seite, wegen Online-Spielen, ja, Gruppengröße war so ein Thema, ich kann mich noch erinnern auf einen Mailverkehr, wo ich ein Konzept für eine Online-Runde ausgearbeitet habe, damit man eben weiterhin spielen können, obwohl die Gruppe relativ groß ist, es sind glaube ich 6 Spieler oder sowas mittlerweile. Es waren einmal 7 ursprünglicherweise. Wir sind jetzt aktuell bei 5-6 Spielern sowas. Wo ich dann gesagt habe, man könnte, weil das war im Star oder ist im Star Wars-Universum, dass man sagt, okay, man macht aufgrund der Diskussions, also der Schwierigkeit, dass viele Leute nicht gleichzeitig miteinander diskutieren können, dass man es eher in kleine Missionen aufteilt, dass man sagt, okay, gut, es gibt, was weiß ich, einmal in der Woche oder alle 14 Tage eine Mission. Die dauern, was weiß ich, 1-2 Stunden, so ähnlich wie so kleine Aufträge, die man halt bei, was weiß ich, Baldur's Gate, Skyrim oder was kriegt, im Sinne von, flitzt dort hin, erbeutet jetzt den Schatz, flitzt dort hin, bringt es den Piraten zum Inquisitor, keine Ahnung was, irgendwelche Sachen. Also so Kleinigkeiten, wo halt dann aus dem Ganzen ein großes, fertiges Abenteuer halt dann resultieren kann oder halt dann wirklich das einfach so Substeps sind, dass ein Abenteuer abgeschlossen ist. Das war so eine Idee, die ich gehabt habe. Was ich auch noch an Negativitäten erfahren hatte, war erst vor nicht allzu langer Zeit, dass die Hardware nicht mitgespielt hatte. Bei 2 Spielerinnen habe ich das Phänomen gehabt. Unterschiedliche Notebooks, dass sie Browser-Darstellungsfehler gehabt haben und wenig gewusst haben, wie wir es wegkriegen. Zum Beispiel. Das sind die Dinge, die halt nicht fürs Online-Spielen sprechen, was das betrifft. Es gibt natürlich dann immer wieder, ich möchte offline spielen am Tisch, eben, ich würde es, dass ich mit den anderen Leuten direkt unterhalten kann. ja, ich nehme in Kauf, dass ich weit hinfahre, ja, ich möchte das Papier in den Händen halte. Das mit den Würfeln am Tisch ist oft nicht genannt worden.
Finde ich ganz wichtig, weil wenn man denkt, mein steinalte Würfelsackerl, da gibt es einige Würfel, die sind mir so bekannt und vertraut. Also gerade mein allererster W20, mein hellblauer, damals nur fürs DSA, den habe ich auch mittlerweile umgepolt auf Dungeons & Dragons, also der wirft jetzt eh richtig. Oder meine ganzen grünen W8 für einen Flamestrike. Ja. Ich spiele zwar keine Priester mehr, aber damals Flamestrike, ja, wann ich mal so weit gekommen bin, stufentechnisch. Ja. Das ist ja, hat mir auch nicht oft.
Der Grund, warum das nie wirklich zur Diskussion gestanden ist, glaube ich, war das, weil man bei Roll20 weiß ich, dass es nicht so ist. Aber bei Foundry ist es möglich. Bei Foundry werden ja sehr viele Sachen automatisiert oder sind automatisiert machbar im Sinne von Lebenspunkte, Schrägstrich-Trefferpunkte, Aktualisierung und so weiter. Ich kann das so einstellen, dass ich die Würfel eintrage, was ich gewürfelt habe. Das heißt, das kann jeder für sich vor dem Rechner würfeln, wenn es gewünscht ist. Geht genauso.
Okay. Stört unter Umständen natürlich ein bisschen den Spielfluss.
Ja, weil wenn ich sage, okay, klick auf die Fertigkeit drauf oder auf die Waffe, würfelt, ich habe das Ergebnis, Schaden plus hat der Gegner verteidigt oder nicht, falls es aktive Parade gibt im System, dann ist das eine Geschichte, das auf 10 Sekunden mit Unterhandlung, die eventuell mehrere Minuten beinhalten kann, reduziert hat. Und das ist, wo ich sage, das ist das, was ich verstehe, der komprimierte Spielfluss. Ich kann mich mehr um die Geschichte kümmern, ich muss mich weniger um die Regeln kümmern als Spieler. Ich habe bei vielen Systemen die Möglichkeit, wann ich mir das jeweilige Modul dazulege oder kaufe, dass ich das Regelwerk inkludiert habe. Also sprich in lesbarer Form für einen Spieler, dass ich sagen kann, okay, ich brauche keine Regeln, nicht irgendwie einen Spielleiter fragen mit das, sondern ich schaue einfach nach und weiß sofort, wo ich dann bin. Seitdem ich das online mache, kümmere ich mich nicht mehr, ob die Spieler gesteigert haben oder nicht. Ich sage, schaut, das ist die Seite, da steht das alles drinnen, fertig. Ich brauche nicht mehr hingehen mit, was willst du denn gerne, ja, die Option hast, das kannst du machen und so weiter, wie wir es am Tisch haben. Das sind Dinge, die einen Spielfluss steigern.
Ich finde, das haben wir eigentlich gar bei den Vorteilen, glaube ich, sogar viel zu wenig herausgearbeitet von online, dass das ganze Würfeln und die ganze Arithmetik wird da angenommen. Das ist natürlich, das streamlined das Ganze natürlich schon. Und es fällt da kein Würfel mehr vom Tisch.
Ja, es gibt auch nicht die explodierenden Rundumwürfler mehr, die dann ein Würfeltablett zusätzlich noch benötigen, damit sie die anderen aufgefangenen Würfel irgendwie drin haben. Ja, die sind natürlich weg. Und auch so Sonderregeln, wie wenn da ein Würfel am Boden fällt, dass man eine Runde Bier zahlt oder so, das fällt dann natürlich auch weg. Oder Cola oder Chips oder keine Ahnung was, muss ich nicht mehr bisher. Und was ich ganz wichtig finde, ist, es gibt Dinge, wo ich sage, ja, ich möchte nicht mit unter Umständen dem einen oder anderen Spieler am Tisch sitzen, wenn ich die Person nicht riechen kann. Nicht psychologisch betrachtet, sondern körperlich betrachtet.
Du bist gemein.
Nein, ich bin direkt. Nein, ist nicht Mobbing. Also wie gesagt, es kann einer, wenn er frisch für die Arbeit kommt und vorbei kommt, genauso spielen, ohne dass er die anderen geruchsbelästigt, sagen wir es mal so.
Okay, dann könnte man sagen, man kann dann zu Hause auch in der Unterhose spielen, ne?
Wenn man die Webcam nicht einschaltet oder zumindest ein T-Shirt trägt, ja. Das ist korrekt, ja. Natürlich muss man bereit sein unter Umständen, wenn man jetzt kein Greenscreen hat oder ähnliche Möglichkeit, dass man das abdeckt, dass man ein bisschen was für seine Privatsphäre mitteilt, ob man will oder nicht. Das muss einem bewusst sein. Natürlich auch, wenn ich dann daheim in einer Partnerschaft bin, dass vielleicht der Partner oder Partnerin oder in dem Fall, wie es bei dir ist, die Kinder durch den Bildschirm rennen und winken und Hallo sagen und keine Ahnung was. Und Papa hätte gerne einen Kakao oder so.
Deswegen habe ich einen kabellosen Kopfhörer.
Er kann nämlich in die Küche gehen, währenddessen dann das herrichten, während wir spielen.
Ah, gut.
Ja, also das sind schon Dinge, die dann schon sehr, sehr relevant sind. Was natürlich massiv dagegen spricht, meiner Meinung nach, ist natürlich das, wenn ich zum Tisch bin, ich habe die Möglichkeit, dass ich in physischer Form auf Bücher zugreife. Für die Generation, wie es bei mir ist, ist es so, dass ich habe es gern digital, im Sinne von, wenn ich was nachschlagen muss, finde ich es digital meistens schneller. Und wenn ich aber trotzdem was mich informieren möchte, ein Buch ist mir immer noch lieber. Und so wie es bei DSA 4 war, ja, ich bin oft mit gefühlt 15 Kilo Bücher umeinander gerannt. Das ist halt der körperliche Fitness gut, aber fürs Kreuzhaft war schlecht, wenn man schlecht taugt. Nein, wie gesagt, das ist schon ein wesentliches Thema. Würfeln, das Gefühl natürlich am Tisch, wenn es um was geht, ist einzigartig. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was wir heute schon mal gehabt haben, im Sinne von, wenn ich nur Spieler bin, gehe ich ein bisschen anders in diese Sache hinein unter Umständen, als wenn ich sehr viel Spiel leite, weil dann bin ich ein bisschen distanzierter und sehe vielleicht das dann nicht mehr so ganz so tragisch oder nicht mehr so wichtig.
Also ich werde ganz sicherlich von dem ein oder anderen geneigten Hörer ein bisschen Flack bekommen, weil ich das vorher gesagt habe, dass ich ab und zu halt nicht sehr sattelfest bin in den Regeln. Aber das ist natürlich halt auch, ja, it's life, ne? Man hat halt oft nicht die Zeit, dass man sich weiß gut wie einlässt. Und das ist halt auch, es hilft auf jeden Fall, sagen wir es mal so.
Das ist ein gutes Stichwort, würde ich sagen. Weil du ja vorher gesagt hast, dass einem das irgendwie raushaut, wenn man zum Beispiel dann seinen Charakter steigern muss oder sowas mitten im Spiel. Ich finde das zum Beispiel, das ist gar nicht mehr so, weil die Rollenspielsysteme, was jetzt so aktuell sind, gerade zum Beispiel die D&D-artigen Rollenspielsysteme, die sind so watschen einfach konstruiert, da brauchst du nicht überlegen, wann du irgendwas steigerst. Du kriegst einfach XY dazu, vielleicht noch ein bisschen eine Flavor-Sache.
Also ich habe das Gefühl, wenn sich die Leute beim Steigern weniger unterhalten, als wir am Tisch.
Okay.
Das ist das, was ich mitgekriegt habe. Wenn es bei dir ist, bei Savage Worlds zum Beispiel, wird nicht recht viel überlegt.
Der Samurai ist so einsam wie der Tiger im Dschungel.
Ja, weil jeder von sich aus ungefähr weiß, was er will. Vielleicht kommt ein, zwei Fragen und das war's und sehen sie. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr euch berät, was jetzt das und das und das sinnvoll ist.
So ob sie wollen. Naja, man redet schon drüber. Also zum Beispiel spätestens gerade wenn es ums Heilen geht, zum Beispiel bei Pathfinder, gerade wenn du das im Kampf heilen und so weiter als Feed nimmst, ja, das hat sich...
Entschuldigung, da muss ich immer lachen. Diese komische Regel beim Heilen im Kampf ist...
Ja, ich weiß eh, aber da stehst du... Ich habe mir extra einen Sorcerer gemacht mit Spell is Primal, damit ich heilen kann, und dann bin ich daneben gestanden, braucht wie Heilung. Na, danke. Ja, es ist ja wirklich so, ich benutze Heal hauptsächlich gegen Untote.
Ja.
Und dann merken ja nicht die Leute auch beim Online-Spielen, das hat einen Sinn, das nehmen wir mal. Ne? Ist schon klar. Ne? So gesehen, ja. Und ich mache mir natürlich auch meine Gedanken über gewisse Sachen, beziehungsweise wir nehmen das halt mit Retraining. Es ist nicht auch so genau, aber wir spielen alle das relativ zum ersten oder zweiten Mal. Und wenn man sich da halt einmal wo verhaspelt, dann, mein Gott, nein, dann fällt jetzt nicht gleich die Welt zusammen, wenn man jetzt sagt, du, das war jetzt nicht so die optimale Entscheidung. Ja.
Ich glaube, warum ich diesen Standpunkt habe, kann ich aufschlüsseln. Ich habe online sehr viele One-Shots geleitet und mitgemacht, sei es Cthulhu oder Ähnliches. Also wirklich One-Shots, wo die Charaktere eigentlich eher draufgängen oder halt, bevor es zum Steigern ist, halt dann der One-Shot vorbei ist. Und auf der anderen Seite, wann wer steigert oder wann ich gesteigert hätte in einer Online-Runde, dann war das eher Thema für mich, weniger mitteilen. Wenn du am Tisch bist, tauscht du vielleicht noch eher aus, was das betrifft. Das meine ich damit. Beim Online habe ich eher das Gefühl, wenn das nicht oder sehr wenig passiert. Also wie gesagt, in der Runde, wo du dabei bist zum Beispiel, gut, wir haben jetzt nicht so viel gespielt in den letzten Monaten, das muss man fairerweise dazu sagen, aber ich habe nicht so oft das Gefühl gehabt, dass da immer eine halbe Stunde lang diskutiert wird drüber. Oder naja,
ich glaube aber auch, da ist die Rollenverteilung relativ klar.
Ja, es hat drei Spieler, der eine hat, der andere redet und der andere tut.
Genau.
Muss im Großen und Ganzen, ja, in dieser Reihenfolge ja so gemeint. Und offline bist du anders integriert in der Gruppe, habe ich das Gefühl.
Sicher, also zum Beispiel was Cthulhu online, da redet man eigentlich gar nicht drüber, wer was steigert oder wie.
Wozu? Weil du bist entweder tot oder du machst den nächsten
Natürlich, One-Shot. Natürlich, klar. Cthulhu, ich bin dann ja nicht One-Shot, wir haben eine längere Kampagne. Aber sogar da haben wir eine längere Off-Zeit gehabt und ich habe die meisten Punkte habe ich in eine Fähigkeit reingehauen, die ich weiß nicht, wie ich jemals brauchen werde, nämlich Tauchen. Ich habe extra gegoogelt, wann sind die ersten Tauchgeräte erfunden worden und habe mir dann mit den Punkten, die ich habe, auf Tauchen 50 gegeben. Also das heißt, selbst wenn ich mal die Gelegenheit habe zu tauchen, werde ich wahrscheinlich aussaufen.
Mann, ganz blöde Frage. Hat irgendwer schon jemals ein Abenteuer gesehen, außer das auch, wo man tauchen muss?
Mit Gott gibt es eine eigene Fertigkeit tauchen auch, also
ja. Ja, heißt nicht, dass es da Abenteuer dazu gibt, das meine ich damit fast.
Meinst du damit, wo man irgendwo runtertauchen muss, um irgendwas zu finden?
Ja, genau.
Doch, gibt. Du hast das sogar daheim, Runenklingen hast.
Ich habe, also anders gesagt, ich habe bei Cthulhu noch ganz gehabt, wo du tauchen braucht hättest, weil selbst das eine, wo wir aufgehört haben von der Kampagne, das auf der Bohrinsel, da ist nicht am Tauchen gegangen, da ist dann am Wegschwimmen gegangen, im schlimmsten Fall.
Natürlich, aber das war so, was du, also in der Kampagne bin ich ehemaliges österreich-ungarisches Fliegerass, was nichts heißt, ja, mit 6 Abschüssen oder so, bin ausgewandert nach Amerika, habe dort eine Fluglinie und habe einfach zu viele Punkte gehabt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon oben in der Luft bin, vielleicht bin ich mal unten unter Wasser auch. Kann man brauchen. Ich meine, es gibt einige Geschichten, die unter Wasser spielen. Laufkrafttechnisch. Also mein Fazit zum Online-Spielen ist, Gott sei Dank gibt es es.
Ja, ich nehme wie üblich Best of Both Worlds. Ich habe da keine bevorzugte Meinung. Ich finde beides einfach toll.
Ich warte nur darauf, dass das sich so weit entwickelt, dass man auch gefallen konnte.
Ich war in meinen Runden oft der Vorreiter und ich muss sagen, ich bin froh, dass es gibt. Ich bin froh, dass es mit Dank Foundry so gesehen zu sowas Gutes entwickelt hat, wo selbst Anfänger eine Möglichkeit finden, beziehungsweise sofort überall mit einsteigen können, ohne Probleme. Dass sie irgendwo was nicht wissen müssen, sollten, tun. Oder anders gesagt, die Hürden, dass man mit anderen oder auch mit fremden Leuten spielt, ist online sowieso einfacher, grundsätzlich. Auch außerhalb vom Verein gibt es ja da sehr viele Dinge, wo man spielen könnte. Und ja, man kann nicht überall hinfahren, wo man spielen will. Das ist es. Aber dank Corona weiß jetzt die halbe Welt davon, von was wir jetzt reden. Und nicht nur ein Promille, wie es vorher war. Dann würde ich sagen, danke für die wunderbare Runde und wir werden jetzt in unserem Workshop noch ein bisschen weitermachen.
Bitte sehr. Es war mir ein Volksfest.
Danke für die Einladung.